Orpheus rückte sich die Brille zurecht und blickte zum Himmel hinauf, als wollte er sich dort über so viel unangemessene Ehre beschweren. Er liebte den Spitznamen, den die Brille ihm eingebracht hatte. Doppelauge. In Ombra flüsterte man ihn mit Abscheu und Furcht, doch das gefiel Orpheus nur umso mehr. Außerdem galt die Brille als Beweis dafür, dass all die Lügen, die er über seine Herkunft erzählte, die reine Wahrheit waren, dass er von jenseits des Meeres kam, aus einem fernen Land, dessen Fürsten alle Doppelaugen hatten, was sie befähigte, ihrer Untertanen Gedanken zu lesen, dass er der uneheliche Sohn des dortigen Königs war, der vor seinem eigenen Bruder hatte fliehen müssen, nachdem dessen Frau in unsterblicher Liebe zu ihm entbrannt war. »Beim Gott der Bücher, was für eine armselige Geschichte!« hatte Finoglio ausgerufen, als Farid sie Minervas Kindern erzählt hatte. »Dieser Kerl ist so ein Schmalztiegel! Nicht eine originelle Idee hat er in seinem klebrigen Hirn, nur mit den Einfällen anderer kann er herumfuschen!« Aber Finoglio verbrachte seine Tage und Nächte damit, sich Leid zu tun, während Orpheus in aller Ruhe daran arbeitete, dieser Geschichte seinen Stempel aufzudrücken, einer Geschichte, über die er mehr zu wissen schien als ihr Erfinder. »Weißt du, was man sich wünscht, wenn man ein Buch so sehr liebt, dass man es wieder und immer wieder liest?« hatte er Farid gefragt, als sie zum ersten Mal vor dem Stadttor von Ombra gestanden hatten. »Nein, natürlich nicht. Wie solltest du? Ein Buch bringt dich sicher nur auf den Gedanken, dass es in kalten Nächten gut brennt. Ich will dir die Antwort trotzdem verraten. Man will mitspielen, was sonst. Allerdings sicherlich nicht als der arme Hofdichter. Die Rolle überlasse ich gern Finoglio, auch wenn er selbst darin eine jämmerliche Figur abgibt.« Schon in der dritten Nacht hatte Orpheus sich an die Arbeit gemacht, in einem schmutzigen Gasthaus nahe der Stadtmauer. Er hatte Farid befohlen, ihm Wein zu stehlen und eine Kerze, hatte ein schmutziges Stück Papier und einen Griffel unter dem Umhang hervorgezogen und das Buch, das dreimal verfluchte Buch. Wie Elstern, die nach glitzernden Dingen suchten, waren seine Finger über die Seiten gewandert, Wörter zusammenklaubend, mehr und mehr. Und Farid war so dumm gewesen, zu glauben, dass die Wörter, mit denen Orpheus so emsig das Blatt Papier füllte, den Schmerz in seinem Herzen heilen und Staubfinger zurückbringen würden. Doch Orpheus hatte ganz anderes im Sinn gehabt. Er hatte Farid fortgeschickt, bevor er laut las, was er geschrieben hatte. Und noch bevor der Morgen dämmerte, hatte Farid ihm den ersten Schatz aus der Erde von Ombra graben müssen, auf dem Friedhof, gleich hinter dem Siechenhaus. Orpheus hatte sich beim Anblick der Münzen gefreut wie ein Kind. Farid aber hatte die Gräber angestarrt und die eigenen Tränen auf der Zunge geschmeckt. Mit dem Silber hatte Orpheus sich neu eingekleidet, zwei Mägde und eine Köchin angestellt und das prächtige Haus eines Seidenhändlers gekauft. Der Vorbesitzer hatte sich aufgemacht, seine Söhne zu suchen, die mit Cosimo in den weglosen Wald gezogen und niemals zurückgekehrt waren. Auch Orpheus gab sich als Händler aus, ein Händler für ausgefallene Wünsche. Und schon bald hatte es sich bis zum Hänfling herumgesprochen, dass der Fremde mit dem dünnen blonden Haar und der blassen Haut, blass wie sie sonst nur die Fürsten hatten, wundersame Dinge besorgen konnte. Gefleckte Kobolde, schmetterlingsbunte Feen, Schmuck aus Feuerelfenflügeln, Gürtel besetzt mit den Schuppen von Flussnymphen, goldgescheckte Pferde für fürstliche Kutschen und andere Geschöpfe, die man in Ombra bislang nur aus Märchen gekannt hatte. In Finoglios Buch gab es für vieles die richtigen Worte. Orpheus musste sie nur etwas anders zusammensetzen. Ab und zu starb, was er schuf, nach wenigen Atemzügen oder stellte sich als allzu bissig heraus. Der Fleischberg hatte recht oft bandagierte Hände, aber Orpheus störte das nicht. Was interessiert es ihn, wenn im Wald ein paar Dutzend Feuerelfen verhungerten, weil ihnen plötzlich die Flügel fehlten oder eines Morgens eine Handvoll schuppenloser Nymphen tot im Fluss trieb? Faden für Faden zog er aus dem feinen Geflecht, das der alte Mann gesponnen hatte, und webte eigene Muster, setzte sie wie bunte Flicken in Finoglios großen Teppich und wurde reich mit dem, was seine Stimme aus den Buchstaben eines anderen lockte. Verflucht sollte er sein. Tausend und einmal verflucht. Es war genug. »Nichts tue ich mehr für dich, gar nichts«, Farid wischte sich die regenfeuchte Erde von den Händen und versuchte, aus dem Loch zu klettern, doch Oz stieß ihn auf einen Wink von Orpheus unsanft zurück.
»Grab«,
grunzte er. »Grab selber!« Farid zitterte in seinem schweißnassen Kittel. Ob mehr vor Kälte oder Wut, hätte er nicht sagen können. »Dein feiner Herr ist nichts als ein Hochstapler. Sie haben ihn schon mal für seine Lügen ins Gefängnis gesteckt, und sie werden es wieder tun.« Orpheus kniff die Augen zusammen. Er mochte es gar nicht, wenn man von diesem Kapitel seines Lebens sprach. »Ich wette, du warst einer von denen, die alten Frauen das Geld aus der Tasche lügen. Und hier bläst du dich auf wie ein Ochsenfrosch, nur weil deine Lügen plötzlich wahr werden. Schleimst dich ein beim Schwager vom Natternkopf und hältst dich für schlauer als alle anderen. Doch was kannst du schon? Feen herbeischreiben, die aussehen, als wären sie in einen Färberkübel gefallen. Kisten voller Schätze. Schmuck aus Elfenflügeln für den Hänfling. Aber das, wofür wir dich hergeholt haben, kennst du nicht. Staubfinger ist tot. Er ist tot. Er ist immer noch tot.« Da kamen sie wieder, die verdammten Tränen. Farid wischte sie mit seinen schmutzigen Fingern fort, während der Fleischberg so ausdruckslos auf ihn herabstarrte, wie es nur jemand tut, der kein einziges Wort versteht. Wie auch? Was wusste Oz von den Worten, die Orpheus zusammenstahl? Was wusste er von dem Buch und von Orpheus Stimme? »Niemand hat mich hergeholt!« Orpheus beugte sich über den Grubenrand, als wollte er Farid die Wörter ins Gesicht spucken. »Und bestimmt muss ich mir keine Reden über Staubfinger anhören von dem, der ihm den Tod gebracht hat. Ich kannte seinen Namen schon, als du noch nicht geboren warst, und nur ich werde ihn zurückbringen, auch wenn du ihn so überaus gründlich aus dieser Geschichte entfernt hast. Aber wie und wann, das ist ganz allein meine Entscheidung. Und nun grab! Oder denkst du aus bunt arabischer Weisheit?« Farid glaubte zu spüren, wie die Wörter ihn in feine Scheiben schnitten, »dass ich mehr zum Schreiben komme, wenn ich meine Mägde nicht mehr bezahlen kann und meine Wäsche künftig selber wasche?«